dafür, dass ihr uns damit hineingenommen habt in die Lieder. Und es ist immer wieder schön, finde ich, Lieder zu singen zur Ehre Gottes, sich in den Liedern bewusst zu machen, für wen man singt, was man singt und die Lieder nicht einfach nur so dahin trällert. Mir ging das vorhin gerade, ist mir jetzt gerade so bewusst geworden bei dem einen Lied. Das kenne ich halt schon ewig und kenne da noch eine zweite Stimme und habe dann versucht, die zweite Stimme zu singen. Und dann irgendwann habe ich so während dem Lied gedacht, ich konzentriere mich eigentlich überhaupt nicht auf den Text, sondern konzentriere mich eigentlich nur drauf, wie geht es eigentlich melodietechnisch so von den richtigen Noten her. Da dachte ich eigentlich schade, weil ich möchte Lieder singen in dem Bewusstsein, in dem, was in dem Text ausgesagt wird, möchte ich von Herzen singen. Und nicht einfach nur so Lieder singen, damit ich ja eine tolle Melodie habe, damit ich die richtigen Noten treffe oder wie auch immer. Gut, aber das ist ein kleines Vorgeplänkel gerade gewesen. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, was könnte ich heute reden. Und mir sind ein paar Gedanken gekommen, ich habe ein bisschen was gelesen und ein paar Gedanken gekommen, die ich ganz interessant und spannend finde. Sachen, die ich schon vor langer Zeit in meinem Glaubensleben mir bewusst geworden sind und mir jetzt in den letzten Tagen mal wieder neu bewusst geworden sind. Aber bevor ich darauf eingehen möchte, will ich euch nochmal mit hineinnehmen in Gedanken, den ihr wahrscheinlich alle kennt. Also, weiß nicht, ob euch das so bewusst war, aber jeder von euch war ja mal ganz, ganz klein, hat als kleines Kind, als Baby angefangen. Und als Kind, als Baby, ist es so, dass man, wenn man in einem einigermaßen gesunden Verhältnissen aufwächst, dann entwickelt man automatisch eine tiefe Bindung, eine enge Verbindung zu seinen Eltern. Also man entwickelt ein Vertrauen zu seinen Eltern, man entwickelt ein Stück weit eine Abhängigkeit zu seinen Eltern, weil man als Kind weiß, ich brauche sie und ich vertraue ihnen und sie meins gut mit mir. Zumindest denken sie das hoffentlich meistens, dass sie wissen, dass wir als Eltern es immer gut mit ihnen meinen. Aber die Kinder bauen ein Vertrauensverhältnis zu uns auf. Also so erlebe ich das bei unserer Tochter auch immer wieder, dass wenn Mama mal nicht da ist oder weggeht, dass es dann eine Katastrophe ausbricht, ne? Weil Mama ist weg. Bei Papa ist es nicht ganz so wild, der ist öfters weg, aber Mama ist weg und das ist eine große Katastrophe. Also sie bauen ein Vertrauensverhältnis auf und ich weiß nicht, inwieweit das ein Stück weit, inwieweit die Vertrauenspersonen ein Stück weit auch Helden für die Kinder sind. Man wird als Kind älter und man kommt dann irgendwann ins Teenageralter und hat irgendwann so Helden. Also ich habe das, wir waren vor kurzem, waren wir bei meiner Schwester und die hat einen Sohn, der ist jetzt 12, 13, oder? 12 Jahre alt und ich fand das interessant irgendwie, dass er, wir haben bei ihm im Zimmer übernachtet und er hat in seinem Zimmer überall so Poster hängen von Fußballern, leider von einem falschen Verein, aber und ich fand das irgendwie cool, weil das hat mich trotzdem wieder ein Stück weit auch an mich erinnert. Man hat als Jugendlicher oder als Teenie hat man Helden, ne? Hat so Glaubens- oder nicht Glaubenshelden, aber man hat Helden in seinem Leben, die man toll findet, die man ein Stück weit verehrt. Bei Jungs sind es meistens irgendwelche Sportler, bei Mädels andere Personen. Meistens, nicht immer, ne? Also ich will nicht verallgemeinern. Aber man hat so Vorbilder, man hat Helden in seinem Leben. Und im Glauben, denke ich, geht's oder kann es uns ganz ähnlich gehen. Wenn wir in Berührung kommen im christlichen Glauben, passiert das automatisch durch irgendwelche anderen Menschen, dass wir mit dem Glauben in Berührung kommen. Und dann ist es so, dass denke ich, jeder von uns, der mit dem Glauben in Berührung gekommen ist, lernt irgendwann mal jemanden kennen, wo er sagt, boah, krass, die Person ist für mich ein echtes Vorbild. Ja, also der lebt mit Jesus, der geht fest mit Jesus und der ist für mich ein Held, ne? Ist für mich ein, auch wenn man das vielleicht so nicht sagen würde, ist für mich ein Held, aber er ist für mich ein Vorbild, ein Glaubensvorbild. Und das ist auch total gut und total wichtig. Das Problem, was jeder Held hat, ist, dass jeder Held oder jedes Vorbild kann ein ganzes Stück weit auch enttäuschen irgendwann. Und dann kann es passieren, dass man Menschen kennenlernt, die man vielleicht über Jahre als Vorbilder im Glauben hat, die dann irgendwann mal einen richtigen Bock schießen, um es mal so umgangssprachlich zu sagen, wo man denkt, warum hat er das gemacht? Der geht doch mit Jesus und warum macht er das? Ne? Sagt sich da ein Stück weit vielleicht vom Glauben ab und wie auch immer, aber man kommt vielleicht selbst ins Zweifeln, ins Fragen, warum ist das so? Was ich spannend finde und total interessant finde, ist, wenn wir in die Bibel reinschauen, dann sehen wir da was ganz Ähnliches. Im Hebräerbrief gibt es ein Kapitel, das nennt sich die Westminster Abbey des Glaubens. Also da werden Glaubenshelden vorgestellt und die werden über den grünen Klee gelobt, ne? Also was die alles Tolles gemacht haben und so weiter. Da wird von Abraham erzählt, da wird von Simson erzählt, von Mose, von Deborah und so weiter, von ganz vielen Leuten aus dem Alten Testament. Und man denkt, wow, das sind echt Superhelden, ne? Und Helden des Glaubens, die mit Jesus vorangegangen sind. Und dann irgendwann, wenn man sich mit den Personen eigentlich mal ein bisschen genauer beschäftigt, stellt man auch da wieder fest, ähnlich wie es vielleicht bei Glaubenshelden unserer aktuellen Zeit sein könnte. Na, warte mal, wenn ich mir jetzt einen Mose angucke, der auch gelobt wird, wo Stephanus, als er vor Gericht steht und sich verantworten muss vor seinem Glauben, wo er sagt, Mose war ein Mann Gottes und ein Mann, der Gott vertraut hat und so weiter. Wenn ich mir das Leben von dem Mose anschaue, dann ist das gar nicht so super. Klar, der hat 40 Jahre am Königshof gelebt, hat die beste Ausbildung hinter sich gehabt, die man damals bekommen konnte. Und dann mit 40 Jahren war er der Meinung, ich muss mein Volk, weil er wusste, er ist Israelit, ich muss mein Volk befreien. So. Sieht dort, wie ein Ägypter jemanden jemanden seiner Landsleute misshandelt und er bringt ihn um, ne? Er schlägt ihn um, verscharrt den, und dann hat er gedacht, es hat keiner gesehen, aber am Ende hat es doch jemand gesehen. Er verzieht sich, ist für 40 Jahre irgendwo irgendwo Hirte, Schafhirte, und dann beruft ihn Gott wieder. Aber ein Mann, der Mörder ist. Also er war Mörder und trotzdem hat Gott ihn nicht verstoßen, nicht verlassen. Gott hat ihn trotzdem gebraucht. Man könnte andere Personen durchgehen, ne? Sei es jetzt ein Simson, der viel mit Gott erlebt hat, aber auch gefallen ist, was Frauen anbelangt. Und so gucke ich immer wieder in die Bibel rein und stell fest, die ganzen Menschen, die ich da so erlebe, von denen ich lese, stelle ich fest, das sind echt Helden im Glauben, die haben es wirklich viel erlebt, aber ganz, ganz viele haben auch irgendwann mal richtigen Mist gebaut gehabt und sind richtig, haben Dinge getan, wo ich sage, hey, warte mal, wenn ich jetzt zum Beispiel einen David, wo gesagt wird in der Bibel, er ist ein Mann nach dem Herzen Gottes, wenn der hier bei uns in der Gemeinde wäre und wir würden wissen und hören, der hat die Ehe gebrochen, ne, der hat ein uneheliches Kind gezeugt, hat dann noch dadurch, weil er halt das verschweigen wollte, hat er jemanden beauftragt, den eigentlichen Ehemann seiner Geliebten umbringen zu lassen, beziehungsweise indirekt umbringen zu lassen, aber im Prinzip war es ja ein Auftragsmord, den er da begangen hat. Wie würde ich mit so einem Mann bei uns in der Gemeinde umgehen, wenn ich das wüsste? Ich muss ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Ich stelle mich heute hin und bin leicht dabei zu sagen, ja, Wir sollen die Leute so lieben, wie sie Jesus geliebt hat. Aber andererseits stelle ich fest, es ist für mich eine große Herausforderung. Menschen, die Fehler machen, die Fehler begangen haben, sie so zu lieben, wie Gott sie geliebt hat. Und ich finde es eine Herausforderung und finde es aber trotzdem spannend und genial, wie Gott da mit uns umgeht, weil Gott ein Gott ist, der vergibt. Er hat gesagt, wenn wir unsere Schuld, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir zu Gott kommen und ihm um Vergebung bitten, dann reinigt er uns von aller Ungerechtigkeit. Und er lässt nicht da noch so ein Stück weit übrig, sondern er vergibt uns alles. Und das finde ich total spannend. Wir können immer wieder zu ihm kommen und ihn um Vergebung bitten. Jetzt wissen wir, dass es neben Gott natürlich auch noch den Teufel gibt, der uns immer wieder verführen will, von Gott wegzukommen. Und ich habe ich das Buch jetzt dabei? wahrscheinlich habe ich es zu Hause liegen gelassen. Ich wollte euch was vorlesen. Und zwar habe ich in einem Buch gelesen, wo es um unvollkommene Heilige geht. Da hat Erwin Lutzer hat das Buch geschrieben und fand ich einen ganz interessanten Gedanken. Er schreibt so, dass der Teufel kommt uns dann mit Lügen und will uns wegführen vom Glauben. Wenn wir, er will uns einreden, ja, so einmal Mist gebaut ist ja nicht so schlimm, ne, und so weiter. Und dann begeht man einmal so einen Fehler, dass man jemanden verletzt, dass man jemanden wehtut und man hat ein schlechtes Gewissen und dann kommt der Teufel im nächsten Moment und sagt, naja, also das, was du jetzt gemacht hast, ne, du brauchst du gar nicht zu Gott zu kommen und um Vergebung zu bitten, weil er weiß ja, morgen machst du es ja sowieso wieder oder nächste Woche oder so weiter. Und so will uns der Teufel immer wieder ein Stück weit von Gott wegbringen, indem er uns Lügen einredet, dass er uns sagt, ja, wenn du das jetzt einmal gemacht hast und so oft hast du das jetzt schon falsch gemacht und so oft hast du schon um Vergebung gebeten, du brauchst da nicht mehr anzukommen, ne? Und du bist sowieso der Einzige, der damit zu kämpfen hat oder wie auch immer. Aber Gott sagt, nein, das stimmt nicht, weil Gott sagt, ja, du kannst immer wieder zu mir kommen, ich vergeb dir deine Schuld und Gott wünscht sich nichts mehr als eine enge Gemeinschaft, eine Beziehung zu ihm zu haben. Und das finde ich total spannend. Als wir jetzt vorgestern und gestern in der Stadt waren und dort auf dem Stadtfest Luftballons verteilt haben, versucht haben, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, dann hatten wir unter anderem auch, hat der Volker so eine Arche gebastelt und ich finde es cool, dass die Kids dort so kleine Tiere ausmalen konnten, um dort das an die Arche ranzukleben, ne? Um zu sagen, hey, welche Tiere kommen noch mit in die Arche? Und als ich mir auch nochmal überlegt habe, was könnte ich von ein paar Gedanken von der Arche vielleicht auch heute noch mit in die Andacht reinnehmen, fand ich es auch nochmal spannend, wenn man überlegt, den Auftrag, den Noah da hatte, um auch wieder so einen Glaubensheld zu nehmen. Ne? Noah ist ein Glaubensheld, der hat mit irgendwann 480 Jahre alt war er, glaube ich, so alt werde ich wohl nie, ist auch nicht schlimm, hat er den Auftrag von Gott bekommen, eine Arche zu bauen, weil Gott gesagt hat, die Menschheit ist so von Grund auf schlecht, ich will nochmal neu starten mit der ganzen Menschheitsgeschichte, ich will nochmal neu anfangen und er gibt Noah den Auftrag, die Arche zu bauen, damit er mit einem kleinen Teil nochmal neu anfangen kann. Und Noah baut 120 Jahre lang, baut er so eine Arche. Ich weiß nicht, was Noah sich anhören musste von den Leuten, die um ihn herum waren, was die Leute so um ihn gesagt haben. Wir lesen in der Bibel nichts davon, was er gesagt hat. Petrus schreibt nun mal, Noah war ein Prediger der Gerechtigkeit. Also gehe ich davon aus, dass Noah nicht nur gebaut hat, sondern auch, als er angesprochen worden ist, immer wieder auch davon Zeugnis gegeben hat. Gott will, dass ihr umkehrt, dass ihr Buße tut, dass ihr wieder mit Gott in Verbindung kommt. Und Noah baut 120 Jahre lang, und die Leute werden vielleicht nach dem ersten Jahr gesagt haben, der spinnt. Ne? Und dann so nach 70 Jahren baut er immer noch, so, der ist doch völlig verrückt. Ja, 70 Jahre lang ist hier schon und es geht alles normal weiter und der hat doch einen völligen Dachschaden. Ne? Und nach 120 Jahren, Noah hat die Arche fast fertig, schickt gerade die ganzen Tiere rein und die sagen alle noch zu ihm, ne? Geht's noch? Du bist da auf dem Berg und nicht ganz fit, ne? Aber Noah baut, Noah nimmt seine Söhne, seine Schwiegertöchter, seine Frau mit rein, nimmt die Tiere mit rein, er verschließt die Arche und dann beginnt die Flut und alle Menschen sterben und sie mussten erleben, dass das, was Gott gesagt hat, dass das wirklich eintrifft. Und das finde ich, ist für mich auch nochmal so ein starker Ausdruck gewesen. Gott steht zu seinem Wort und Gott meint sein Wort wirklich ernst. Und das ist für mich einfach ein Trost und ein Halt, dass ich mich auf Gott und sein Wort verlassen kann. Damals hat Noah noch keine Bibel gehabt, er hat von Gott die Botschaft bekommen gehabt. Heute haben wir die Bibel, haben was Gottes Wort ist und wo wir uns dran festhalten können. Und das wünsche ich mir einfach, dass wir das in unserem Alltag immer wieder erleben, dass wir dürfen Helden in unserem Leben haben, aber Menschen sind fehlbar und Menschen machen Fehler, aber Gott macht keine Fehler. Und jeder von uns, das ist so, sollte so ein bisschen das Motto von meiner Andacht oder Predigt sein, ist, jeder von uns kann ein Held sein. Wir müssen keine Superhelden sein, aber Gott braucht Helden. Gott braucht keine Helden, aber er will uns gebrauchen. Also Gott braucht keine Helden, aber er will uns gebrauchen. Und das finde ich total spannend, weil du bist vielleicht für jemanden anders ein Held. Du kannst Fehler machen, du kannst fallen, aber mit Gottes Hilfe, mit Gottes Kraft kannst du wieder aufstehen und kannst vorwärts gehen. Und das finde ich einfach faszinierend an dem Punkt, dass Jesus mich so sehr liebt, dass ich immer wieder mit ihm vorwärts gehen kann. Und dass Jesus uns da immer wieder hochzieht und dass wir mit ihm vorwärts gehen können. Gut, das waren so einige Gedanken. Ich hoffe, ihr konntet da folgen von dem, was ich euch weitergeben wollte. Wir haben es jetzt schon nach zwölf wäre wahrscheinlich kurz geschockt gewesen. Nach zwölf, ich weiß nicht, wie wir es jetzt weitermachen wollen. Ich vermute, dass ihr mit Essen fertig seid und satt seid.